üblicherweise ein Vorteil. Das dreifarbige Signale haben einen bestimmten Vorteil. So, zu dem Zwei-Pfade-Modell. So ein Zwei-Pfade-Modell eines unmodulierten Prägesignals oder eines Signals konstanter Frequenz. Das heißt, wir haben hier S von D setzt sich zusammen als S1 plus S2. Wobei der Unterschied zwischen S1 und S2 lediglich in einer Phasendrehung besteht. Ja, das heißt, wir haben hier einen rotierenden Zeiger und haben hier einen rotierenden Zeiger, der lediglich auf diesen hier um eine Phase Phi verschoben ist. Ja, das heißt, das, was wir vorher mit einem Vektorell angesehen haben, grafisch hier angesehen haben, werden wir rechnerisch ganz einfach durchführen. Das heißt, kann das E hoch J Omega D herausheben, dann bleibt man 1 und E hoch J I da drinnen. Und da macht man einen kleinen Trick, um zu sehen, wie es hier zustande kommt. Das heißt, man hebt hier den halben Winkel heraus, E hoch J I halbe. Dann bleibt da drinnen etwas, was symmetrisch aufgebaut ist hier. Das heißt minus V und plus V. Und dieser Anteil hier, aufgrund der Addition der Exponentialfunktionen hier zu einem komplexen E hoch J Phi halbe und E hoch minus J Phi halbe erhalte ich hier eine reelle Funktion, die abhängig ist vom halben Winkel, also zweimal Cosinus von Phi. Ich bin interessiert am Betrag der Empfangsantennen. Wenn ich am Betrag interessiert bin, dann sind die E hoch J Omega D einmal Betrag 1, das heißt, was hier übrig bleibt, ist 2 mal Cosinus Phi halbe. Das ist der Betrag des empfangenen Signals. So, wenn ich mir die Leistung ausrechnen möchte, dann muss ich diesen Betrag quadrieren und erhalte entsprechend 4 mal Cosinus Quadrat. Wenn ich mir das grafisch darstelle, dann sehen Sie hier dieses Diagramm über Omega T hier aufgetragen. Und Sie sehen, es kommt zu periodischen Einbrüchen hier drin. Und die Frage ist, wo sind diese Einbrüche? Also Dämpfungsverlauf ist vernachlässigt hier, oder irgendein Dämpfungseinfluss hier. Das heißt, die Nullstellen, und zwar nicht des Cosinus, sondern es ist, ich müsste es vielleicht ein bisschen besser formulieren, hier des quadrierten Cosinus natürlich. Ja? Sonst stimmt diese Gleichung nicht. Ich habe es hier nicht ganz untergebracht, aber vielleicht sollte ich das irgendwie anmerken. Ja? Ich weiß sehr wohl, wo die Nullstellen des Cosinus liegen, die sind ein bisschen anders geartet. Das heißt, einmal Pi halbe muss gleich Pi halbe sein. Und Phi ist Omega T. So, wenn ich hier die Bedingung aufstelle hier und einsetze, dann erhalte ich, dass Signalauslöschung von zwei Werten abhängig ist, die als Produkt enthalten sind. Nämlich der verwendeten Frequenz und dem verwendeten und dem auftretenden Umweg, und zwar zeitlich gesehen den Umweg. Ja, ich kann natürlich den Weg umrechnen in Zeit. Ja, das heißt, es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein für die Auslöschung, nämlich das Produkt F mal Tau muss hier so gestaltet sein, dass es diese Bedingung hier erfüllt. Das heißt, wenn ich mehrere Pfade mir vorstelle und noch für viele Frequenzen das Ganze durchspiele, dann können Sie sich vorstellen, dass nicht alle höchstwahrscheinlich gleichzeitig verschwinden werden. Ja, das heißt, die Bedingung, dass alle Komponenten gleichzeitig verschwinden werden, ist gegeben, im Speziellen für schmalbandige Signale. Das heißt, wenn das Delta F, also um F0 herum variieren, sehr viel geringeren Spielraum übrig lässt, um diese Bedingung nicht zu erfüllen oder gleichzeitig nicht und auch zu erfüllen für andere Frequenzen. Ja? Das heißt, breitbandige Signale sind hier von Vorteil. Man sieht das sehr einfach schon an dieser Gleichung. Ja, das heißt, breitbandige Signale machen es hier sozusagen dieser Bedingung schwer, gleichzeitig erfüllt zu sein für alle Frequenzen und für sämtliche Umwege natürlich. Ja? Das heißt, es ist ganz wichtig, nicht nur die Frequenz ist entscheidend, sondern auch hier der Umweg ist entscheidend. Was können wir daraus lernen? Warum ist es so wichtig? Wir können zwei Dinge daraus lernen, nämlich wie man so Auslöschung außer über ein breitbandiges Signal, also ein breitbandiges Spektrum hier, noch anders bekämpfen kann. Und zwar mit Diversitätsverfahren. Ja, das heißt, Diversitätsverfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass sie unabhängige Anteile in die Entscheidungsvariable hineinbringen. Und zwar additiv hineinbringen. Das heißt, wenn ich verschiedene Frequenzen verwende, ja, das heißt hier mit diesem F da, ja, wenn ich verschiedene Frequenzbänder von mir aus verwende, ja, das Signal einmal mit einer Frequenz moduliert, einmal mit einer anderen Frequenz moduliert, dann sieht man sofort, dass hier eine Vielfalt an Frequenzen auftritt und daher Frequenzdiversität auftritt. Ja, das heißt, man muss dem natürlich immens schwer, diese Bedingung zu erfüllen. Das andere ist nur das Tau hier. Das Tau hier symbolisiert den Umweg. Ja, das heißt, den zeitlichen Umweg, den das Echo macht im Vergleich zum direkten Pfad. Wenn ich jetzt natürlich zwei Antennen nehme, die örtlich voneinander getrennt sind und einen angemessenen Abstand zueinander haben, dann sind die Taus alle verschieden. Ja? Und damit mache ich es der Bedingung wieder schwer, hier perfekte Auslöschung für alle Frequenzen, für alle Taus zu betreiben. Das heißt, man kann hier an dieser einfachen Überlegung schon erkennen, wie ich dem entgegenwirke. Ja? Das heißt, Frequenzdiversität, räumliche Diversität, indem ich hier mehrere Antennen verwende an verschiedenen Standorten. Das Problem mit dem Diversitätsverfahren ist das, dass es relativ stark abhängig ist von der Anwendung. Ja, wenn Sie so ein kleines Handy haben, meines leider nicht mit, aber ungefähr so der Größenordnung ist es, dann sehen Sie hier früher, und die alten Handys anschauen, was ein kleines Spitzel da hat. Das war die Antenne. Ja. Damit man wusste, wie man es halten muss. Ja. Jetzt sind die Antennen drinnen integriert. Also Antennentechnologie hat sich sehr weit weiterentwickelt. Ist es aber schwierig, in so kleinen örtlichen Abmessungen da drinnen zwei Antennen hineinzupacken, die sozusagen hier die Bedingung erfüllen, dass die Taus wesentlich unterschiedlich werden. Ja? Wenn Sie aber zum Beispiel an so ein Notebook hier denken, ja, und Business Computing betreiben und dann links und rechts haben Sie einen Abstand von fast 30 cm und das ist schon ein relativ brauchbarer Abstand. Das heißt, hier verwendet man mit Sicherheit und häufig schlau ist Antennendiversität. Das kostet im Wesentlichen nichts. Ich brauche nur zwei Antennen, die Antennen sind relativ billig, und ich brauche sie nur entsprechend zusammenzuführen. Ja, das heißt, da ist für diese Anwendung ist es zum Beispiel günstig. Ein Handy so einen Abstand von 30 cm zu haben, nur damit ich zwei Antennen unterbringe, ist etwas ungünstig. Ja, daher hängt es immer von der Anwendung ab.
Könnte man das nicht auch für die Sendestation machen?
Selbstverständlich, ja. Selbstverständlich. Ja. Das kann an der Sendestation genauso passieren. Das heißt, ich verteile schon beim Aussenden sozusagen von verschiedenen Punkten aus. Ja, dann ist genau diese Bedingung, hat ja auch ihr Problem damit, die Ausbruchsbedingung zu haben. Ja. Weil das Ganze sich halt zum Druck verhält. Ja. Schön ist natürlich auch hier an den Empfangsantennen, ja, empfangsmäßig etwas zu machen. Sie werden sicherlich auch vielleicht gesehen haben, diese Antennenmast, wie die ausschauen, die haben so große, lange Dinger da oben. Das heißt, in der Höhe kann man ebenfalls mehrere Antennen anbringen, was gleichbedeutend ist, man bezeichnet dort als Antennendiversität, aber in Wirklichkeit ist es Raumdiversität, wobei hier unter die Z-Achse betrachtet wird. Ja, das heißt, wenn Sie so Strahlen aufzeichnen, sehen Sie, dass die halt an bestimmten Punkten auch in der Höhe betrachtet verschiedene Interferenzmuster haben. So, das eine ist frequenzmäßig, das andere ist hier räumlich zu sehen. Wir haben das einfache Modell jetzt geprägt, ja, mit zwei Pfaden. Ich habe hier eine, das ist in Ihren Unterlagen nicht drin, ich habe bis jetzt erst hineingefügt. Ja. Das ist Interferenz von 8 ebenen Wellen. Ich zeige Ihnen da nur zwei Dinge, eigentlich ein bisschen mehr Dinge wie zwei. Das eine ist, ich habe Ihnen gesagt, die Statistik gehorcht einer Relais-Statistik. Ja. Das heißt, regelmäßig ist der Betrag unserer empfangenen Leistung oder entsprechend dann, wenn ich es entsprechend skaliere, auf der Feldstärke zu sehen. Während ich aber den zentralen Grenzwertsatz verwende. Ja, der zentrale Grenzwertsatz sagt, ich habe eine Antenne und aus allen Richtungen, ich betrachte es jetzt nur einmal eben zweidimensional, aus allen Richtungen hier kommen Feldstärkeanteile, die in etwa gleich stark sind oder zumindest wesentlich unterschiedlich sind. Und über alle integriert sozusagen liefert keiner einen wesentlichen Beitrag, aber alle in Summe doch einen guten Beitrag. Und daher kann man dadurch davon ausgehen, statistische Unabhängigkeit vorausgesetzt, dass diese Verteilung hier einer Gauss-Verteilung sich nähert. Das heißt, man sieht hier, das sind diese Wellen, also das ist der Realteil, das ist der Imaginärteil und das ist der Absolutbetrag hier. Ja, also die Zusammensetzung von diesen beiden hier. wenn ich hier die Wahrscheinlichkeit, dass die Amplitudenhäufigkeit hier ins Realteil sehr nehme, das heißt, ich nehme in diesem zweidimensionalen Gebilde alle Amplituden her und sortiere sie amplitudenmäßig in Klassen ein, dann erhalte ich hier etwas, was häufig in der Gaussverteilung aussieht. Ja? Das ist ja eine simulierte Angelegenheit, also keine gerechnete, daher schaut es nicht so besonders schön vielleicht aus. Ich habe hier rot drüber gezeichnet, was in etwa Gauss sein würde da drin. Für sich genommen ist der Realteil, also dieses Feld hier, gehört keiner Gauss-Verteilung. Ja, das heißt, habe ich hier eine Fläche, kann mich an jedem beliebigen Punkt dieser Fläche befinden und daher entsprechend diesem Gebirge hier meine Empfangsleistung haben. Ja? So, jetzt kann ich natürlich auch dasselbe für den Imaginärteil machen. Realteil, Imaginärteil sind ja gekoppelt. Für den Imaginärteil, also für die Y-Achse, gilt dasselbe. Das heißt, alle empfangen eine Feldstärke in einem bestimmten Raumwinkel oder dann entsprechend zweidimensional abgebildet auf einem Kreis, sind alle gleich wahrscheinlich. Sie sind statistisch unabhängig und sie haben keine großen Unterschiede. Das heißt, auch hier kann ich den zentralen Grenzwertsatz wieder anwenden. Das heißt, auch für den Imaginärteil muss ich eine Gauss-Statistik erfüllen. Ja, das heißt, ich habe jetzt die Bedingung hier, ich habe zwei, und zwar hier sehen Sie auch noch ganz wichtig, mittelwertfreie Gauss-Statistik. Ja, eben einfach nur durch diese Gebiete. Ja, ich habe die Gebiete einfach simuliert, habe auch Richtungen angenommen, auch ebene Wellen hier aufaddiert und erhalte das dann und zeichne mir einfach diese Histogramme. Ja. So, ich brauche aber den Betrag oder ich bin am Betrag interessiert von dem Ganzen. Ja. Das heißt, eigentlich brauche ich es jetzt gar nicht mehr simulieren im Wesentlichen, wenn ich weiß, dass die einzelnen Bestandteile hier gaussischer Natur sind, und zwar mittelfreier Natur sind, und die dann quadriert werden, addiert werden und die Wurzeln draus gezogen, das ist genau die Funktionalgleichung für die Rayleigh-Verteilung. Das heißt, es muss hier für den Absolutbetrag eine Rayleigh-Verteilung herauskommen, was mit einigermaßen Fantasie auch hier wirklich der Fall ist. Ja, das heißt, ich habe das hier gebildet als Absolutbetrag hier von E, also der empfangene Welle, die hier an der Empfangsantenne sich vektorell aufergeben. Und Sie sehen also komische Ripple und Gebirge drinnen. Und jetzt könnten Sie sich irgendeinen Pfad da drinnen vorstellen und aufgrund dieses Pfades hier dann ein Profil zeichnen über der Wegstrecke, wo Sie dann entsprechende Einbrüche drinnen haben. Also zeichnen Sie mein Auto, einen Weg und dann können Sie sich halt hier irgendwas da drinnen vorstellen und drüber legen und dann haben Sie diese Einbrüche drinnen. Ja? Und von diesen Einbrüchen her, Sie sehen, im Vergleich zu dem zwei Pfademodell, das wir haben, liegen nicht alle auf gleicher Höhe, sondern haben unterschiedliche Höhe, wird einmal besser, einmal schlechter und so weiter. Das heißt, Sie sehen hier drinnen dann die Einbrüche, die stattfinden, wenn ich mich hier da durchbewege. Sie können jeden beliebigen Weg hier wählen und Sie dann wieder drüber mitteln, bekommen Sie entsprechend immer das gleiche statistische Verhalten. Ja, das heißt, das ist, werden stationäre Verhältnisse. Das heißt, ja, lauter fixe Objekte, keine großen LKWs, die sich da bewegen drinnen und ich bin der Einzige, der da drinnen ist, ja, in diesem Gebiet und messe einfach, oder bewege mich da drinnen und messe immer die Feldstärke, die wir empfangen. Ja, und dann kann ich hier dieses Diagramm zeigen. Also nur damit Sie sehen, dass man das auch relativ günstig und einfach simulieren kann, und wie man sowas vielleicht messen könnte und wie das dann ausschaut. Ja? Und dass die Rayleigh-Verteilung auch wirklich herauskommt. Ja? Eine Simulation ist vielleicht ein bisschen anschaulicher als so manche andere Gleichung hier. Man kann hier auch schön mit MATLAB hier visualisieren. Ja? Das heißt, wir haben hier schöne 3D-Gebilde und hier so Kupfer da drinnen. Gut. Von diesem kleinen Exkurs und Ausflug hier über die Simulation wieder zu etwas, was wir daraus lernen können und ein paar Parameter, die wir brauchen können, um irgendetwas festzulegen und irgendetwas zu entscheiden. Das heißt, die Zeitdispersion, das heißt, das Verzögerungsprofil, ja, hat einen dispersiven Charakter, das heißt, es kommt dasselbe Signal mit unterschiedlicher Amplitude zu unterschiedlichen Zeiten an. Ich kann mir dann diese einzelnen Verzögerungen hier aufzeichnen und kann da einen Mittelwert bilden und kann hier auch entsprechend dann statistische Parameter festlegen. Das heißt, die Dispersion, das ist die Zeitspanne, die ich hier sozusagen verbrauche, die hier dann wirklich auftritt. Ja? Das heißt, das ist das, was die Intersymbolinterferenz dann ausmacht. Ja? Wenn hier diese Delays nicht wesentlich über die 30% einer Symboldauer drüber kommen, ja, dann haben wir das schon einmal festgelegt, dann haben wir welchen Vorteil? Durch den zeitdispersiven Charakter des Kanals kommt eine Intersymbolinterferenz hinein. Wenn Intersymbolinterferenz ein großes Problem wird, muss man Equalizer vorsehen. Ja, ein Zerrer. Wenn ich unter die 30% bleibe, einmal ganz grob über den Daumen gepeilt oder signifikant drunter bleiben kann, dann kann ich mir die im Wesentlichen ersparen. Mit dem Bewusstsein natürlich, dass Sie hier ein paar Abstriche machen müssen und wenn Sie das ausrechnen, ohne Dispersion Ihre Performance ein bisschen schlechter sein. Also solange Sie die 30% als Daumenwert hier nicht überschreiten, können Sie sich Equalizer ersparen. Equalizer sind immer ein Problem bezüglich Leistung, Rechen, Leistung, auch Komplexität, Leistungsverbrauch und wenn es dann sehr dynamisch wird, dann auch manchmal mit den Algorithmen, die hier verwendet werden. Also man versucht immer hier, wenn es möglich ist, hier Equalizer zu umgehen oder nicht anzuwenden. Welches Beispiel kann sich erinnern, das wir bereits besprochen haben, das genau auf diesen Umstand abzielt und ein System entsprechend hier aufbaut. Da vorne so lang hier. Na, GSM gerade nicht. GSM hat sehr schwere und große Probleme mit Equalizer. UFTS hat es nicht, ja, um das vorwegzunehmen. Wir haben andere System kennengelernt bereits. Kapitel Trägermodulation. Wir können schon kombinieren. Ne? Das muss was mit Mobilfunk zu tun haben und das muss Trägermodulation sein. Den Frequenzversatz. Na, beim Radio nicht. OFDM. Ja? OFDM, da habe ich Ihnen gezeigt, dass Sie hier praktisch seriell parallel wandeln. Wir haben einen hochradigen Bitstrom, seriell parallel wandeln und sozusagen Ihre Bits durch die Parallele, durch die Parallelisierung, also hier, wenn Sie 100 oder 1000 Bits hier hernehmen, 8000 sind auch üblich, also haben Sie 8000 verschiedene Frequenzen, das heißt 8000 Mal so lang wird die Symboldauer am Kanal. Ja, das heißt, Sie haben künstlich die Symboldauer verlängert, durch Parallelisieren natürlich, und damit haben Sie diese 30% relativ gut umgangen. Für die kurzen Symbole, wenn Sie den Strom direkt übertragen würden, mit einer Frequenz zum Beispiel, dann hätten Sie massive Probleme hier mit diesen 30% oder mit dem Delay Spread des Mehrwegekanals. Dadurch, dass Sie parallelisieren, darf jedes Symbol länger werden, jedes wird für sich dann getrennt detektiert und dann in einen parallel-seriell gewandt, also in einen hochradigen seriellen Strom umgesetzt. Aber am Kanal habe ich lange Symbole, genau um diesen Effekt zu erreichen, hier nicht über die 30% zu kommen. Ja, das heißt, dort haben wir das gesehen, das ist auch ein Vorteil. So, wie groß ist ungefähr der Delay Spread? Der Delay Spread, also die ein Merkmal für die Ausdehnung, bis wohin Delays noch signifikant sind, also eine signifikante Leistung enthalten. Ja. Üblicherweise sind das kontinuierliche Profile. Man hat sich aber geeinigt hier auf diskrete Profile, die dann entsprechend der Bebauung oder dem Typ des Gebietes, wo die Zelle liegt, dann unterschiedliche Gestalt haben. Es ist leider nicht möglich gewesen, ein einheitliches Modell für alle Topologien zu haben. Und wenn das nicht möglich ist, dann definiert man sogenannte Mustertopologie. Ja, das heißt Musterszenarien. Und für diese Musterszenarien, die natürlich 90% oder 95% aller realen Fälle abdecken sollen oder zutreffen sollen, dann entsprechend Lösungsvorschläge zu haben. Ja, da gibt es zum Beispiel Bad Urban. Bad Urban ist städtisches Gebiet mit hohen Wolkenkratzern bringen, tiefen Häuserschluchten und so weiter, also Straßen und so weiter. Ja? Das heißt, sie Manhattan Downtown oder so. Ja? Irgendwie sowas. Ja? Dann gibt es ländliche Gebiete, also, wo die Ausdehnungen anders sind. So typische Werte, so über den Daumen gepeilt, man liegt da dazwischen 3 und 7 Mikrosekunden, wo die wichtigsten Delays kommen. Natürlich im ländlichen Bereich kommen Delays auch noch mit 20 Mikrosekunden, ja, die nicht mehr so signifikant sind. Ja. Das sind nur Anhaltswerte. Man liegt dort irgendwo im Mikrosekundenbereich, 3 Mikrosekunden bis 5 Mikrosekunden. Das ist ein ganz wichtiger Wert, den wir dann noch brauchen werden, wenn wir über die Spektrumtechnik reden. Ja, das heißt, diese Systeme, die wir bis jetzt besprochen haben, haben keine Chance, die Delays zu unterscheiden, ja, so denen Marshall zu geben oder so. Ja, daher ist es für diese Systeme egal, eigentlich wie hoch der Delay Spread ist, solange das Verhältnis von Delay Spread zu Symboldauer den Wert 0,3 nicht überschreitet oder diese 30% nimmt. Ja. Wenn Sie unterscheiden können, die einzelnen Delays, dann können Sie natürlich eine andere Philosophie, eine etwas schlauere Philosophie verfolgen und die einzelnen Delays Gewinn bringen, aufsummieren. Also das zeige ich Ihnen dann später, wenn wir über die Spektrumtechnik reden, die Basis für WebDS darstellt. Ja? Aber solange Sie keine Chance haben, die irgendwie auseinanderzuhalten, müssen Sie sie wie eine Störung behandeln. Ja, immer mit dem schlechtesten Fall rechnen, dass sie destruktiv sind, ja, und nicht konstruktiv. Daher, auch der Delay Spread ist eine wichtige Größe im Mobilfunkkanal. Der Delay Spread von 3 bis 7 Mikrosekunden Outdoor. Ja, nur einen Vergleich für Indoor haben sie in etwa 10 bis 30 Nanosekunden, ja, also fast einen Wert 1000 dazwischen. Ja, und dort ist natürlich mit dem Delay Spread oder mit der Intersymbolinterferenz, wenn Sie nicht extrem hochgradige Dienste haben, ein bisschen günstiger. Ja? Sie müssen halt aufpassen, dass Sie auch nicht von irgendwo anders was herbekommen. Ja? Aber im Großen und Ganzen die Indoor-Abmessungen, das sind ja schon relativ große Räume hier, ja, diese Hörsäle. Aber wenn Sie da unterscheidet man auch Modelle, die Szenarien definieren, also häuslicher Bereich, industrieller Bereich, Lagerhallen, Industriehallen, wo elektromagnetische Maschinen drinnen sind, also Umformer und andere Dinge, die böse induktive, also Bürstenfeuer haben oder so, also Lichtbogen, also unangenehme Störungen produzieren können. Man hat da auch Szenarien definiert. Ja. Können Sie sich vorstellen, die einfachsten oder schönsten hier sind Lagerhallen. Der häusliche Bereich ist insofern ein bisschen unangenehm, da hier die Mikrowellenherde nicht produzieren. Wir sind aber mittlerweile ausgewichen, diesem 2,4 GHz ISM-Band sind jetzt auf 5,6 GHz, also 5,8 GHz, das heißt, dort spielt wieder weniger Rolle, das heißt, der häusliche Bereich ist wieder ein bisschen schöner geworden für unsere Kommunikationssysteme. Das heißt, eine der Hauptstörquellen ist hier sozusagen durch Ausweichung im Frequenzbereich weggefallen. Ja, das heißt, Mikrowelle ist schön, aber für Kommunikationssysteme eine äußerst unangenehme Herausforderung. Streuen im weiten Bereich, Schlagzeit in Variant, hohe Bandbreite, breitbandige bis schmalbandige Störung, alles mögliche anzubringen. Ja. Also Mikrowellenherd haben wir sehr oft verwendet bei uns im Labor, um unsere Kommunikationssysteme zu testen. Ja. Also, wenn es das überlebt, dann halbwegs gut, dann ist es auch für andere Dinge gut geeignet. So, der Delay Spread. Der Delay Spread ist eine Information aus dem Zeitbereich. Ja, das heißt, wie sich entsprechend diese Echos hier in Bezug auf den direkten Pfad hier aneinander reihen. Ich kann diese Größe umrechnen in eine Frequenzgröße. Ja, das heißt, es ist kein anderes Phänomen, ja, kein anderes physikalisches Phänomen, sondern es hat lediglich mit dem Delay Spread zu tun. Wenn ich den in den Frequenzbereich bringe, dann bin ich bei der sogenannten Kohärenzbandbreite. Die Kohärenzbandbreite ist eine Größe, die für das Spektrum und für die Dimensionierung einen sehr, sehr schönen Wert liefern kann, ja, oder eine Aussage liefern kann. Das heißt, eine Kohärenzbandbreite ist bandbreitenmäßig definiert. Wenn ich zwei isolierte Träger hier oder zwei Frequenzen mir anschaue, die über der Kohärenzbandbreite liegen, ja, dann haben diese Träger unterschiedliche Fading-Prozesse. Das heißt, die Amplituden werden sich unterschiedlich über der Zeit verhalten. Ja, sie können gleich sein, können ungleich sein, also die einen verschwinden, die anderen gehen rauf und runter. Ja. Sobald ich aber mit denen zusammenrücke, werden die synchron. Ja, das heißt, sie gehen rauf und